So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Und wenn ich ganz genau bin, ich bin gar nicht in Berlin. Mein heutiger Gast und ich, wir sitzen wunderbar. Es ist so romantisch, saß ich noch nie. Direkt in einem naturgelassenen Flussbett mit ganz viel Wasser. Enten, die hier nach den Algen knabbern. Man hört irgendwo Kinder im Hintergrund. Die Kirchenglocke mitten in Weimar.
An der Ilm sitzen wir hier.
Genau, mein Gast weiß es besser als ich. Die Touristen sagen hier mal der Goethe-Park, aber es ist der Park an der Ilm. Es ist wunderschön, wenn ihr mal in Weimar seid, müsst ihr hier Qigong machen oder sowas. Das ist so toll. Susanne, ich freue mich wahnsinnig. Ich habe dich noch gar nicht richtig vorgestellt. Das ist immer so schön, weil ich mag immer so Gespräche, die so anfangen. Aber ihr wisst es ja noch gar nicht. Unser heutiger Gast ist eine der schönsten und talentiertesten deutschen Schauspielerinnen, die ich kenne. Sie hat, also was ich gelesen habe, du kannst mich gleich unterbrechen, du hast in über 60 Produktionen gedreht und mitgespielt. Du spielst Theater und bist eigentlich seit deinen frühesten Kindheitsbeinen in Film und Fernsehen dabei. Herzlich willkommen, Susanne Bormann.
Ja, schön, dass wir jetzt hier sitzen. Man hat ja schon lange immer mal gebaggert und gesagt so, ach komm, wir machen mal Podcast. Jetzt immerhin hast du mich ja schon dazu gekriegt, mit dir Theater zu spielen.
Wahnsinn.
Sitzen wir hier und machen Jedermann.
War nicht ganz einfach, genau.
Ja, genau.
Es ist so lustig.
Bisschen geziert, aber ich freue mich sehr, dass ich das jetzt gemacht habe und mich entschlossen habe. Es ist echt zauberhaft hier.
Ja, wunderschön. Achso, ach, du meinst den Park, also uns, ja.
Das ja, nicht nur der Park, aber eben auch mit euch zu arbeiten, mit dir zu arbeiten und so. Und es ist so eine tolle Truppe hier beim Jedermann. Ich genieße hier gerade wirklich jede Sekunde. Das ist richtig schön.
Ach, vielen Dank. Das ist wirklich toll. Ich muss noch mal ein Stück zurückgehen, glaube ich. Oder du kommst ein Stück näher, damit ich dich besser habe. Ja, super, das ist gut. Erstmal vielen Dank dafür. Genau, wir spielen für alle euch da draußen. Wir spielen gerade in Weimar den Jedermann. Und Susanne ist unsere Botschaft hier in Weimar im August 2025. Und wir hatten ja bisher wirklich Glück mit dem Wetter. Heute ist der erste Tag, wo es ein bisschen kühler ist und grau. Und du hattest diesen schönen Platz hier vorgeschlagen, uns am Fluss zu treffen.
Ja, mein Qigong-Platz. Und hier mal runtergedackelt vom Hotel, vom wunderschönen Hotel Elefant hier runter in den Park, um hier Qigong am Fluss zu machen, weil es so schön ist. Genau, und den Platz wollte ich dir gerne zeigen.
Ich liebe das. Ich meine, ich bin gestern ein bisschen, letztes Jahr schon mal waren wir mit dem Jedermann hier, da war ich, da hinten gibt es noch den Eisbach, da war ich mal kurz baden und unser Jedermann kann da irgendwie gefühlt 3 Stunden drin stehen und ich war bei mir noch nicht mal 2 Minuten. Ich dachte, der Fuß fällt ab.
Sehr kneipkurmäßig, wirklich. Man möchte nach 3 Sekunden schnell wieder raus mit den Beinen.
Das warst du da auch schon drin?
Ja, ich
war. Aber nicht hier in dem.
Aber da hinten, der ist ja ganz sauber, aber ja. Eisekalt.
Eisekalt. Sag mal, Susanne, du sagst das gerade, das ist so schön, weil ich verfolge dich ja auch schon ein halbes Leben und fand dich so toll in Nachtgestalten und dann haben wir uns mal kurz getroffen bei irgendeinem Workshop und jetzt bist du auf einmal hier und ich finde es so schön, wenn manchmal sich so Kreise im Leben schließen. Hast du das in deinem Leben auch schon durchgemacht, dass so Dinge, die du dir ja gewünscht hast, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber dass man sagt, dass Dinge, die du dir vielleicht visualisiert hast, eingetreten sind?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, dass das ein ganz großer Schlüssel für uns sein kann. Also wirklich sich genau zu überlegen, was man möchte und sich damit ganz doll zu verbinden. Weil ich glaube, dass wenn man selber nicht klar ist mit dem, was man will, dass die Dinge viel schwieriger sind, dass sie dann auch zu einem finden. So, ne? Weil man selber sozusagen, auch wenn man wirklich weiß, was man will, dann ist man zielstrebiger und also das sind ja oft so Mikromomente, ne? In denen sich entscheidet, okay, spreche ich denjenigen jetzt an, schreibe ich jetzt diese E-Mail oder mache ich das oder gehe ich auf den zu? Und ich glaube, wenn man da weiß, was man möchte und wo man hin will und ein Ziel hat, dass man dann viel leichter auch an dem Ziel ankommt und quasi an das Universum, wenn man so will, einem da viel mehr helfen kann. So, also das, ich kenne das total. Also, und wenn ich irgendwie so ziellos vor mich hin dümpel, dann passiert auch nicht so viel. Also tatsächlich.
Und sag mal, war das schon immer klar, dass du in die Schauspielerei gehst oder, weil du hast ja sehr, sehr früh angefangen, kam da auch mal was anderes dazwischen, wo du gesagt hast, nee, eigentlich hätte ich jetzt auch Architektur studieren können?
Ja, also ich bin ja da so ein bisschen, also quasi durch Zufall irgendwie da, ne, dazugekommen und mochte das immer sehr. Also habe das sehr geliebt und gemerkt, so, da geht mir einfach total das Herz auf beim Spielen. Aber wusste halt nicht so, will ich das jetzt, dass das nur ein Hobby bleibt vielleicht, weil ich das irgendwie auch so ein bisschen beschützen wollte. Es war mir so kostbar, dass ich nicht wusste, okay, wenn ich das jetzt als Beruf mache, dann muss ich ja sozusagen damit dann auch, bin ich ja in gewisser Weise abhängig davon und muss vielleicht auch Dinge machen, auf die ich dann, die ich gar nicht möchte, die ich also künstlerisch nicht vertreten kann oder wo ich als Mensch einfach mich nicht committen kann. Und war da so ein bisschen zögerlich und konnte mir auch vorstellen, irgendwie sowas wie Physiotherapie oder sowas zu machen oder so ein Beruf, wo man sich mit Körper und Heilung und Weiterentwicklung beschäftigt. Mhm. So. Und dann war es aber irgendwie auch, also weil ich das einfach total spannend finde, so Prozesse zu begleiten, ne? Und einen so von sich selbst oder andere eben von so Hürden zu befreien, so wo man sich selber so im Weg steht und glaube, dass man über den Körper ganz viel machen und lösen kann. Genau. Und dann war aber irgendwie auch klar, dass das, ja, dass ich mir da selber dann im Weg stehe, wenn ich das jetzt nicht einfach weiter verfolge mit der Schauspielerei. So, aber es gibt viele Dinge, die mich auch begeistern und interessieren und so. Aber das ist schon, ich bin da echt dankbar dafür, dass ich den Weg dann doch weiter verfolgt habe und mich dann auch wirklich komplett dafür entschieden habe. So, das erfordert dann doch auch so eine Hingabe und ein Commitment. Mhm. Und man kann es eben nicht so gut nebenbei machen.
Mhm. Ja. Warte, du machst das ja nun auch schon eine ganze Ewigkeit und auch erfolgreich. Wie gehst denn du mit, also ich meine, dieser Beruf, du bist selbstständig. Sicherheit ist ja immer so eine Frage. Was ist denn, also, oder andersrum gefragt, wie gehst du mit vielleicht Situationen um, die vielleicht da nicht so schön sind? Also wie schaffst du es, deine Energie so aufrechtzuerhalten, dass du da durchgehst und einfach auch vor allen Dingen weitergehst? Also es gibt ja gerade in diesem Beruf, wo wir so abhängig sind von Entscheidungen von anderer, die dich dann besetzen oder eben auch nicht, da sind wir ja auch abhängig. Wie gehst du mit, also wie hältst du deine Energie so aufrecht, dass du bis heute weiter geradeaus gehen kannst?
Ja, also erstmal ist es, glaube ich, wichtig zu akzeptieren, dass nicht immer der Bär steppt, ne? Also, dass es halt einfach diese Durststrecken gibt. Ich habe eigentlich immer auch, sag ich, wie so ein Eichhörnchen so ein bisschen gehortet, dass so ich so mindestens ein Jahr im Voraus irgendwie versorgt bin. Mhm. Also dass eben auch, wenn mal ein Jahr lang keine Angebote kamen, dass ich hatte das bisher nicht oft in meinem Leben, aber so dreimal gab es das so. Also dass es wirklich ganz magere Jahre gab. Und jetzt ist aber so, ja, wir haben uns auch entschieden, dann irgendwie ein Haus zu bauen und so. Naja, dann wird so ein Puffer dann nochmal aufgebaut. Braucht und dann ist er weg und dann sitzt man dann doch da und so. Und ja, ich glaube, es, also ganz wichtig, glaube ich, ist wirklich, dass man sich gut verankert im Leben und dass es einfach ganz viel gibt jenseits des Spielens. So, ne? Also von früher kenne ich das noch, dass man dann nach so einer Arbeit irgendwie in so ein Loch fällt, also wenn man so vollständig aufgeht in der Arbeit. Und dann kommt man nach Hause und vermisst aber da vielleicht so einen Halt, ja. Mhm. Und das war was mir klar war, dass ich das ganz doll mir schaffen muss. Also einen Halt eben, den ich eben in meiner Familie finde. Ich habe eine sehr langjährige Beziehung zu meinem zauberhaften Freund. Wir haben jetzt quasi silbernes Zusammensein mittlerweile, genau. Und zwei Kinder und das ist schon... Ja, also enorm wichtig, weil da ist jetzt nicht nichts, wenn ich nach Hause komme, sondern da ist ganz viel. Und auch wenn jetzt quasi keine Arbeit stattfindet, dann ist ganz viel, was mich begeistert und bewegt, ne? Und halt eben habe einen großen Freundeskreis. Und dann habe ich vermehrt einfach auch jetzt angefangen, auch an eigenen Projekten zu arbeiten, zu gucken, was will ich eigentlich machen? Und ja, dass man versucht, selber Sachen anzustoßen und so, ne? Auch wenn das irgendwie mühsam ist und da jetzt bei Weitem nicht jetzt alle Sachen irgendwie wie geschmiert laufen und einfach so klappen. Aber es lenkt den Fokus von dieser Warteposition, die ja dann doch so schmerzhaft ist. Oftmals als Schauspielender. Hin zu einer aktiven Position. So. Und aber wirklich eben auch diesen Fokus immer wieder darauf zu lenken, so, was will ich so? Also ich habe mir zum Beispiel vor Jahren mal gesagt, so, ich möchte mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich wirklich mein kreatives Potenzial vollständig ausschöpfen kann. Mhm. Und ja, allein dieser Fokus, so hilft mir dann zum Beispiel wirklich auch auf Veranstaltungen, auf Leute zuzugehen. Mhm. Und dann habe ich ja mit Christian Schwocho auch meinen eigenen Podcast dann entwickelt, den Close-Up, den Podcast der Deutschen Filmakademie. Und da irgendwie auch so eine Begegnungskultur zu schaffen und dass man immer wieder auch im Austausch ist und genau über diese Dinge spricht, ne? Also wie geht man eben mit Durststrecken um, mit Hürden, mit Scheitern, so, und dass wir lernen, so, dass wir alle dieselben Probleme haben und ne, das auch zu teilen. Also die größten Koryphäen haben Punkte gehabt in ihrer Karriere, wo sie dachten, sie geben auf, wollen nicht mehr. Es ist eine zu große Belastung, emotional zu herausfordernd, zu niederschmetternd sozusagen, wenn man scheitert. Also wenn man ja mit Leib und Seele da quasi etwas gebiert, ja, was wirklich fragil ist auch. Also auch Autoren zum Beispiel, ne? Also das ist so fragil, irgendwie so eine erste Liebe, so, ja, wo sie ankommen und sagen so, guck mal hier, das ist meine neue Liebe, so, und dann kommt irgendwie ein Produzent oder ein Redakteur und schlägt da so mal einmal drauf und sagt, ah, das ist doch hier Kacke und das und das und das, so, ne, und wo man merkt so, okay, wie können wir auch so einen Umgang miteinander schaffen, dass wir uns da gegenseitig auch stabilisieren und halten und auch über so eine Durststrecken auch tragen und uns gegenseitig immer wieder inspirieren und motivieren und ja, ich glaube, so eine Dinge zu finden, ne? Also wo kann ich mich verbinden mit anderen, wo hole ich meine Inspiration her und was kann ich auch selber geben für mich und für andere und für das Metier, was wir ja alle lieben in unserer Schauspielbranche. Genau, ja, so.
Und schön, nein, danke. Und sag mal, und wie hast du, also ist das auch der Grund, wie du dich also bei dem ganzen Erfolg, den du ja auch hast oder hattest bis hierher, der ist ja auch manchmal, gerade wenn man so jung anfängt, dann vielleicht ist man so ein bisschen haltlos. Du bist aber ein total bodenständiger, liebenswerter Mensch. Das heißt, hat dich dein Umfeld, deine Freunde, haben die dich auch schon immer abgeholt und du wusstest, wo du stehst?
Also ist, total. Also es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Anker und viele meiner Freunde haben überhaupt jetzt nichts mit der Branche zu tun. Und das, also ich bin auch sehr dankbar für die Freundschaften zu Kollegen, Kolleginnen, weil dieser Austausch ist auch wichtig. Ne? Bestimmte Dinge versteht man halt vielleicht als Außenstehender einfach nicht so oder kann das nicht nachvollziehen. Aber genau, also dieses immer wieder verankern so mitten im Leben und auch so. Also ich glaube, dass Demut was ganz Wichtiges ist in unserem Beruf. Also dass man nicht so überschnappt, weil man wird ja dann doch sehr, ich sag mal, gepampert als Schauspielender. Und das, ja, also das darf man nicht verwechseln, ne? Also, dass sozusagen dir da so der Teppich ausgerollt wird, damit du dann in dem Moment der Arbeit wirklich so fokussiert bist und alles vergisst und dich nur darauf konzentrieren kannst, daran darf man sich nicht gewöhnen. So, und darf man auch nicht verwechseln mit der eigenen Person. Also es hat ja nichts mit dir zu tun, sondern das ist ein Arbeitsumfeld damit für das bestmögliche Ergebnis.
Ja.
So, ne? Und das darf man nicht persönlich nehmen und immer wieder dahin zurückkommen zu einer Demut und einer Dankbarkeit, dass das so gemacht wird und dass man so arbeiten darf. Und auch, dass, wie sich wirklich wieder so in einem Alltag verankern, wo man eben wieder was für andere tut. So.
Ja, du wolltest noch was sagen.
Ja, und mach das mal.
Na, und sag mal, wie ist denn deiner Meinung nach, ich meine, du bist jetzt schon so lange dabei, gibt es was, was so maßgeblich sich in der Produktionsherangehensweise, Filme, Fernsehen geändert hat, als du anfingst, um Gottes Willen, so alt bist du gar nicht, aber was sich vielleicht auch positiv entwickelt hat in der Branche, also deiner Meinung nach, wo man raufguckt, was vielleicht vor 20 Jahren noch irgendwie schwieriger ist, heute vielleicht ganz einfach, weil sich die Sichtweise auch geändert hat. Gibt es da was deiner Meinung nach?
Ja, also zum einen finde ich, ist es nicht mehr so, dass die Leute so vorbehaltlos katastrophal ausgebeutet werden können. Also ich meine, ich weiß noch, ja, als ich mit 18, 19 so gedreht habe, war das oft so, dass die Fahrer nicht mal 8 Stunden Schlaf gekriegt haben, ne? Also, sondern so nach 6 Stunden Schlaf dann wieder irgendwie die Leute abgeholt haben. Und ich fand das schon wirklich grenzwertig. Ich habe mir auch manchmal Sorgen gemacht und so, ja. Und auch so Stunts-Geschichten und so, das war manchmal ganz schön mit der heißen Nadel gestrickt und ein bisschen Glückssache, ja. Dass das alles gut geht. Und da habe ich das Gefühl, dass, sage ich mal so, in Richtung Arbeitsschutz und so, dass sich da schon Dinge auch entwickelt haben und die Leute jetzt mehr Rechte haben und das überhaupt, also dass du sagen kannst, ich habe ein Privatleben und das möchte ich beschützen, dass das auch viel mehr respektiert wird. Also ich habe auch super Erfahrungen gemacht, zum Beispiel damit, mit Kindern jetzt zu arbeiten und das ist wirklich, dass man da sehr darauf achtet, dass man sich dann auch als Familie wohlfühlt und dass das funktioniert, eben auch dann für mich als Mama dann irgendwie zu arbeiten und auch die Kinder mitzunehmen.
Ach toll.
Ja, also ich immer ein großes Entgegenkommen erlebt und ne, weil es braucht eigentlich nicht so viel, es braucht vor allen Dingen eine Bereitschaft. Da habe ich das Gefühl, dass der Ton sich schon geändert hat. Also ZDF hat jetzt zum Beispiel auch so einen Fonds entwickelt, wo du dann auch Kinderbetreuung sozusagen dir dann vom Sender bezahlen lassen kannst, weil sie zahlen dann nicht so viel wie zum Beispiel ARD.
Ja.
Und dann, klar, haben dann Kolleginnen gesagt, so Leute, wenn ich jetzt hier von der Gage auch noch um die Kinderbetreuung bezahlen muss, bleibt mir nicht übrig, ja. Und dann finde ich halt super, dass es dafür dann eben ein Kontingent gibt auch,
ja.
Ne? Und dass über so, sowas überlegt wird. Und dann auch diese MeToo-Debatte hat schon, finde ich, auch was verändert.
Toll.
Also, dass man nicht so, ich muss gestehen oder ja, bin sehr dankbar dafür, dass ich dann nicht so, ich habe da keine schlimmen Erfahrungen gemacht in der Hinsicht persönlich, aber kenne natürlich Geschichten von Kolleginnen. Und insgesamt einfach, dass da, dass wir da mehr Aufmerksamkeit und Achtsamkeit voneinander haben und man nicht so dieses Freiwildgefühl hat. Also nicht Beute, ne? Das ist schon manchmal, mir ist es gar nicht so bewusst gewesen, aber manchmal mache ich schon früher ein bisschen mehr so als Beute gefühlt. So. Und das sind manchmal nur so kleine Blicke oder so, man kann das gar nicht sagen. Das ist ja nicht, dass dann einer ankommt unbedingt und was macht, aber es ist einfach so eine Einstellung, so ein Blick auf einen. Und da habe ich das Gefühl, dass da schon mehr, ja, so ein Respekt und so ein gewisser, wie soll ich das sagen, ja, eine gewisse Achtsamkeit und Behutsamkeit im Umgang miteinander gewachsen ist und man dann nicht so auf bestimmte Attribute reduziert wird so schnell. Also, ja.
Toll. Stark. Susanne, du bist ja Berlinerin.
Ja.
Und das ist mal so toll. Wir sitzen zwar jetzt gerade in Weimar, aber...
Also Brandenburg, ne, wenn man es jetzt mal genau nimmt. Ja,
aber du bist in...
Berliner Pflanze.
Aber du bist in Berlin geboren.
Nee, zusammen.
Ach, tatsächlich, ja, stimmt. Na gut, aber du wohnst ja nun schon mittlerweile bei Berlin eine ganze Weile. Was ist denn so, dein Bezug zu Berlin, ist das so eine, ich meine gut, Potsdam ist einfach, ich wollte immer, wenn ich groß bin, in Potsdam leben, weil ich das so schön finde, als vor Ort. Ich bin in Berlin geboren und das ist immer für mich so, wenn ich da bin, will ich weg und wenn ich weg bin, dann vermisse ich Berlin. Was ist denn für dich Berlin? Also ist das so Hauptstadt?
Ja, klar. Also ist sie ja, unsere Hauptstadt.
Tschüss.
Genau, danke fürs Gespräch. Ja, unsere Hauptstadt ist Berlin. Nein. Ich habe wirklich lange auch in Berlin gelebt. Und was ich immer so dolle geliebt habe an Berlin, war, dass es da so viele Räume gab, um was auch, also Freiräume, um was auch immer da drin zu tun und dass das nichts gekostet hat alles. Und das hatte ich so Gefühl, hat den Menschen der Stadt sehr gut getan. Das hat sich tatsächlich ganz schön verändert, muss ich sagen. Es ist echt ein krasser Druck auf der Stadt. Und deswegen sind wir auch wieder raus. Also weil, sagt haben, nee, aber brauchen irgendwie ein bisschen mehr Luft zum Atmen tatsächlich. Und trotzdem freue ich mich immer noch wieder auch in die Stadt zu gehen und genieße das so, ne? Und fand das immer toll. Ich habe immer gute Laune gekriegt, wenn ich in Berlin auf die Straße gegangen bin, da im Kiez, wo wir früher gewohnt haben, im Prenzlauer Berg. Ich fand das super. Also dann dieses Kiezgefühl, da immer jemanden zu treffen oder auch fremde Leute einfach anquatschen zu können, also mit jedem ins Gespräch zu kommen. So eine tolle Offenheit, die ich an Berlin immer wirklich sehr, ja, sehr liebe. So, das finde ich schon auch nach wie vor cool.
Ja.
Ja, Menschen wirklich einfach von jetzt auf gleich begegnen zu können,
ja,
oder die zu kennen. Und jetzt habe ich aber das irgendwie tatsächlich da in meinem Dorf, wo wir jetzt hingezogen sind, dann auch gefunden. Also was jetzt, glaube ich, nicht per se in jedem Dorf ist, aber wir haben schon so ein bisschen geguckt dann, ne?
Ja.
Auch, dass wir was Cooles finden. Und da bin ich total froh und dankbar, weil ich hatte schon ein bisschen Angst da, ja, auch so rauszuziehen.
Aber war der Grund, dass ihr rauszieht, dass ihr euch erschlagen fühltet in der Stadt, oder?
So ein bisschen, ja. Also ich jetzt nicht so sehr, aber andere Teile der Familie, für die war es klar.
Okay.
So, das funktioniert irgendwie nicht. mit diesem Overload an Geräuschen und, ja, und so. Ja.
Und du kennst ja Berlin quasi noch vor und nach der Mauer. Was ist denn für dich persönlich, wo ist denn diese Stadt total zusammengewachsen und wo hapert es deiner Meinung nach noch?
Naja, also ich glaube, in Berlin hat sich schon sehr viel vermischt. Ne? Mhm. Das ist schon toll mit diesen beiden Teilen der Stadt. Ne? Da, glaube ich, ist schon viel zusammengekommen und sind ja aus ganz Deutschland auch Leute nach Berlin gezogen. Ne?
Mhm.
Ich glaube, was ich mir manchmal wünschen würde, ist, dass man dann auch mehr fragt und spricht, so wie war es denn früher?
Mhm.
So, ne? Also, dass man dann zum Beispiel dann, da gab es auch bei uns in der Ecke so eine alte Blueskneipe, ja?
Ja.
Die gab es schon zu Ostzeiten und überhaupt da dieses ganze, man nennt das ja LSD-Viertel, also Lüchner, Schliemann und Dunkerstraße, wo früher auch der Anfangsbuchstaben. Ja. Und das war früher so das alte Punkerviertel und da wohnen ja immer noch ganz viele Leute, die da auch schon zu Ostzeiten gewohnt haben. Und das sind einfach spannende Geschichten, die da lauern und so, ne? Und das, da glaube ich, würde ich manchmal gerne Leute einladen, mehr dann irgendwie so auch in die Locations zu gehen. Und habe mich immer gefreut, wenn ich gemerkt habe, dass andere das tun. Also die jetzt vielleicht zugezogen sind und dann halt eben in die alten Kneipen gehen und da auch den Kontakt suchen und sagen, ey, wie waren das eigentlich früher und so. Ne?
Mhm.
Und ich glaube, dass insgesamt, also diese ganze Ostgeschichte viel zu wenig aufgearbeitet wurde. Und das ist da auch so, dass das wirklich auch ein Problem ist, was wir uns da eingehandelt haben, dass das, also so ein Identitätsproblem, also weil eigentlich so ein bisschen gesagt wurde, naja, okay, hier im Osten, das war jetzt ja irgendwie alles Quatsch, ne, und das haben wir ja jetzt gemerkt, hat nicht funktioniert, also Schwamm drüber, müssen wir jetzt aber auch nicht weiter drüber reden, so jetzt machen wir hier ein neues System und du, das ist jetzt das Richtige.
Mhm.
Und ich glaube, dass dieses Verlieren von jetzt auf gleich von der Heimat,
Identität.
Von der Identität.
Mhm.
Dass das echt ein Problem ist. Und auch jetzt Teile der Probleme, ne, dass die AfD zum Beispiel auch genau in diese Kerbe auch reinschlägt und wieder sozusagen einen Halt bietet, vermeintlichen Halt bietet, der, ich glaube ja, dass es total destabilisierend ist und nur Halt verspricht, aber eigentlich das ist unser System wahnsinnig destabilisiert. Aber das, man kann sehen, was, oder ich meine da drin zu sehen, was die Leute suchen, nämlich Orientierung und einen Halt, der einfach nach wie vor verloren gegangen ist und auch eine Identitätsfrage, die nicht geklärt ist. Und ich glaube, dass, wenn wir mehr darüber sprechen würden, wie waren das eigentlich früher und uns zuhören und wirklich versuchen zu verstehen, das ist einfach eine wahnsinnig spannende Zeit, ne? Und die Menschen haben da Großartiges geleistet. Also jeder musste da irgendwie so einen Spagat finden zwischen der eigenen Integrität, aber natürlich auch dem persönlichen Fortkommen.
Mhm.
Oft war es eben so, dass wenn du sozusagen dann versucht hast, integer zu bleiben, dann hast du dann die Chancen für deine Familie oder für dein eigenes berufliches Weiterkommen gefährdet. Ne? Mhm. Und das sind einfach ganz spannende und wichtige Fragen gewesen, die Menschen umgetrieben haben und die sie für sich gelöst haben. Und das ist total interessant, auch zu erfahren, wie Menschen mit diesen Fragen umgegangen. Das sind ja Fragen, die wir uns heute auch wieder stellen müssen.
Tja.
Na, und das, da glaube ich, wäre noch viel mehr zu holen. Und da ist Berlin eigentlich eine ganz tolle Stadt dafür. Ne? Mhm. Genau diese Begegnungen zu schaffen und zu ermöglichen und wirklich ins Gespräch zu kommen und immer wieder zu sagen, so, wie war denn das da? Also zum Beispiel mein Freund, der ja in West-Berlin aufgewachsen ist, wir sind ja in Spuckreichweite eigentlich voneinander aufgewachsen. Ne? Also er irgendwie 5 Kilometer entfernt von mir in Zehlendorf in einer komplett anderen Welt.
Ja.
Mein Vater wirklich totaler Kommunist, sein Vater wirklich Erzkapitalist. Also wirklich die, was war auch immer so ein bisschen, naja.
Romeo und Julia ein bisschen.
Ja, so auch so Familienbegegnungen waren immer so ein bisschen so, okay, wir dürfen die Papas nicht zu sehr ins Gespräch kommen lassen und so. Das ist jetzt
sehr
Knall. Genau, aber die haben sich schon benommen, aber ne, es war trotzdem, es war, da prallten halt so Welten.
Ja, klar.
Ne? Und er war zum Beispiel, ist halt auch viel mit Musikern, er ist ja Schlagzeuger, ne?
Den Freund.
Genau, mit Musikern unterwegs, eben die auch im Osten schon viel gespielt haben und so, hatte eine Band mit Andreas Dresen und Alex Scheer, die Gundermann-Songs spielen. Gundermann war ja ein toller Liedermacher aus dem Osten.
Mhm.
Da sind eben auch noch Leute aus der Originalbesetzung dabei und er fragt zum Beispiel total viel. Ne, und da, wie war denn das eigentlich? Wir hatten das funktioniert damals.
Mhm.
So, ne? Und ist da wirklich offen und neugierig. Und das ist auch für uns wichtig, dass er sich dafür interessiert und da nachhakt, so wie war das in dem Land, wo du aufgewachsen bist.
Ja.
Versucht wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, was hat die Menschen damals ausgemacht und umgetrieben und wie hat sich das angefühlt und wie krass das eigentlich ist, dass das so mit so einem Fingerschnippen ausgelöscht war, aber was davon bleibt auch noch in den Menschen und prägt die bis heute so. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns darüber austauschen.
Spannender Ansatz, wirklich wahr. Und ich glaube, das ist genauso richtig, weil wir ja über den Nationalsozialismus immer so viel sprechen, dass wir auch über die DDR.
Total, ein totales Manko, dass da diese Zeit nicht so beleuchtet. Und jetzt ist halt noch die Zeit, ne, wo man die Leute, die noch fit sind in der Birne, um darüber zu reden und die Leute einfach noch leben, ne, die das erlebt haben und so. Und das ist
wirklich
spannend. Ich bin da auch dran, da ein Format zu entwickeln.
Ja.
Also wer da gerne mit mir mir da helfen möchte, spreche mich an sozusagen, weil ich möchte eigentlich gerne auch einen Podcast auf die Beine stellen zu dem Thema.
Ja.
Eben gemeinsam mit meinem Freund so, aber das war bisher auch nicht so einfach, da irgendwie Sender zu finden diesbezüglich. Also müssen wir das jetzt vielleicht dann in Eigenregie machen mit Förderungen und Sponsoren und so. Also man melde sich bei mir, wenn man das Projekt unterstützen möchte. Weil ich glaube eben, man muss ins Gespräch kommen und diese Geschichten jetzt sammeln. Also jetzt ist die Zeit dafür.
Total toll. Vielleicht machen wir Crowdfunding. Wir starten damit erstmal.
Vielleicht, ja.
Ich finde es wirklich gut. Nein, ich glaube auch, dass du, also ich glaube im Übrigen, dass das auch demokratiefördernd ist.
So, absolut.
Und deswegen, oder bin ich davon überzeugt, dass man...
Ja, also das wäre der Sinn auch. Ne? Also das natürlich einfach auch aus dem Geschichtsinteresse. Und ich glaube, das geht halt sonst verloren. Aus diese Zeit zeugen. Einfach um zu kapieren, wer du auch bist. Also weil ich merke halt, dass auch Kinder zum Beispiel ihre Eltern zum Teil einfach nicht verstehen. Die verstehen nicht, wie die ticken, weil die nicht verstehen, in welchem Land die aufgewachsen sind und wie das war. So, und ich glaube, für dieses Verständnis, für das interkulturelle Verständnis, für das familiäre Verständnis, eben also demokratiefördernd, ich glaube, ja, wir müssen einander verstehen und zuhören und Fragen stellen.
Toll. Ja, faszinierend. Also unterstütze ich dich gern auch und leite alle Anfragen weiter. Oder auch so, finde ich total gut, weil sowas gibt es noch gar nicht. Also es gibt ja wirklich alles, aber sich da dieser Aufarbeitung zu dienen oder auch, ich meine, du hast ja deine Zentren auch in Hohenschönhausen, glaube ich, und Weißensee gibt es doch diese DDR-Knäste oder die Stasi.
Tolles Museum, ja.
Super.
Stasi-Museum.
Total toll.
Jetzt,
aber es ist halt,
wo auch wirklich Ex-Inhaftierte auch die Führung machen.
Ja, Wahnsinn, ne? Das ist schon, aber es ist auch zu wenig irgendwie. Es verpufft ein bisschen und man hat den Eindruck, dass genau...
Es gibt nicht so ein Grundverständnis, ne? Es gibt viele Leute, die sich einfach geschafft haben, damit noch gar nicht auseinanderzusetzen. Also je weiter weg, also so gerade jetzt so im Westteil von Deutschland,
ja,
haben sich viele einfach noch gar nicht damit befasst und nicht befassen müssen. Und ich glaube, dass das ja Schwierigkeiten bereitet.
Aber du hast gerade was Spannendes auch noch gesagt, dass gerade eine Partei, die in den neuen Bundesländern sozusagen sehr erfolgreich arbeitet, das hat ja mit einem Grund, weil man vielleicht auch seine Identität nicht mehr sicher ist, seiner Identität nicht sicher ist oder weil
es beraubt
wurde, ja, weil es so weggewischt wurde, wie du gesagt hast. Und das ist, kann ja jemand, der aus den alten Bundesländern, ich bin in West-Berlin aufgewachsen, ich meine, für mich war Berlin-West immer wie so eine Insel, ne? Ich konnte, glaube ich, für 23 Pfennig oder 30 rund um die Uhr telefonieren, egal wohin. Ich musste nicht zur Bundeswehr. Es gab ja so viele Privilegien da. Die Miete war billig. Es war wirklich wie so ein westliches Eiland. Und es, ja?
Nee, und genau, das ist halt eben dann umgekehrt auch wichtig.
Ja.
Ne? Also auch zu fragen, eben, wie war es denn in West-Berlin? Ne?
Spannend, genau. Ja, aber toll. Ich finde das großartig. Also hauen wir Susanne an und ihren Freund, vielleicht können wir da tatsächlich das supporten, um das auf den Weg zu bringen. Weil ich glaube, du hast richtig gesagt, jetzt ist die Zeit und es leben noch Zeitzeugen, die noch in einem guten Alter sind, noch fit sind und nicht wie beim Holocaust oder beim Nationalsozialismus mehr Menschen aussterben und wir gar keine Originale mehr haben, die was berichten können. Susanne, ich würde dich gerne noch fragen, total schöner Einblick, spannend. Was ist denn noch so, Du hast ja lange schon, um nochmal auf deinen Beruf zurückzukommen, ganz viel gespielt, du hast Theater gemacht. Gibt es irgendwas, was dich noch schauspielerisch so fordern würde, worauf du richtig Lust hättest?
Ja, also es gibt so ein paar eigene Rollen, ne? Also wo ich sozusagen jetzt Stoffe entwickelt habe und die würde ich natürlich alle gerne spielen. So wäre halt toll, wenn sich das alles umsetzen würde. Aber tja, wie gesagt, wir bleiben da dran. Und ja, also sag ich mal, was mich halt wirklich begeistert und fasziniert, ist halt auch, ich glaube, wir brauchen halt eben auch ein neues Frauenbild. Ich glaube, dass ein Problem ist, auch der Frauen, wie sie sich halt selber auch definieren, also welche Rolle sie sich selber auch zuschreiben. Und da können wir Frauen eben was tun. Also nicht nur, wie werden wir von außen definiert, sondern wie definieren wir auch unser Leben? Und wer sind wir eben, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind und so, ne? Also, als, dass man sich eben nicht, also, ne, was ist die Frage?
Noch schon
zum
Beispiel, während warum, der Kinder, oder?
Oder während der Kinder überhaupt, ne? Also, was wird ja immer so gesagt, so, naja, es gibt diese Frage, ne, warum, es ist ja, gibt den eklatanten Unterschied sozusagen, also Frauen mit Mitte 20, da ist es sozusagen äquivalent, wie die beschäftigt sind mit den Männern. Dann ab Mitte 30 oder so kommen dann, glaube ich, auf zwei Männer dann noch eine Frauenfigur und ab über 50 ist dann sozusagen auf drei Männer kommt dann noch, also auf drei Männer kommt noch eine Frauenfigur. So. Und dann ist es immer, ja, na ja, da ab, das hat da auch den Grund, weil ab 50 ist ja auch das Leben, dann da findet ja nicht mehr so, finden ja nicht mehr spannende Entscheidungen statt. So, weißt du, wo ich aber denke, ja, okay, entschuldigt, aber das erklärt mir immerhin noch gar nicht, warum meine männlichen Kollegen in dem Alter total toll arbeiten und bei denen fängt die Karriere an. Also, das kann nicht die Antwort auf diese Frage sein.
Ja, richtig.
So, dann ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wie wir uns halt auch, also wie wir definiert werden als Frauen. Also, dass wir uns halt loslösen eben von dem, ne, dass wir eben, also von der sexuellen Attraktivität und von der Mutterrolle und so, dass wir uns darüber nicht definieren und dass wir ja uns wirklich die Fragen stellen, okay, was wollen wir im Leben, wer sind wir und dass wir da unsere Rolle festigen und ich glaube, dass da habe ich halt einfach total Bock, einfach Frauen zu spielen, die halt, wie soll ich das sagen, also wo ja, die man nicht so in eine Schublade stecken kann, ja, also warum kann ich halt Ich muss doch nicht sozusagen, nur weil ich jetzt eine emanzipierte Frau spiele, heißt es doch nicht, dass die nicht gleichzeitig Mutter sein darf und nicht total weiblich. Mhm. Ich kann doch eine Figur zeigen, die irgendwie ganz großen Spaß hat an ihrer Weiblichkeit und auch irgendwie an ihren Kindern und trotzdem irgendwie beruflich richtig was voranbringt und ein Bundesverdienstkreuz kriegt. Oder so, wie zum Beispiel meine Tante.
Ja, oh wow.
Ja, die das irgendwie gemacht hat. Und die hat irgendwie nach der Wende, nachdem sie 5 Kinder gekriegt hat, hat sie da irgendwie das Schulsystem umgekrempelt und hat halt das System der freien Schulen aufgebaut, da in Leipzig. So, und ein Schulmuseum gegründet.
Wow.
Macht da Unterricht, du kannst da epochenweise Unterricht machen, also kannst dann Unterricht machen in der Kaiserzeit, in der DDR-Zeit und so, ne? Und dann über dieses, eine Schulstunde erfahren, können die Schüler einen Zugang bekommen zu diesen Zeitepochen,
oh,
ne?
Wow.
Und das hat die, wie gesagt, gemacht, nachdem sie da irgendwie schon 5 Kinder in die Welt gesetzt.
Stark.
So, ja? Und solche Frauenfiguren, also dass wir Beispiele schaffen für, dass wir Frauen, ne, ab 40, 50 sind wir doch in der Mitte unseres, auf dem Höhepunkt unseres
Schaffens,
ne? Also im Zenit unserer Kreativität, unserer Lebenserfahrung und sind fit. Und das ist doch vollkommen absurd, sozusagen Frauen da quasi von der Bildfläche zu verbannen, sondern da wirklich erst recht, ne, zu sagen, so, das ist, da haben wir besonders viel zu geben ab diesem Alter, sozusagen. Unsere ganze Erfahrung, unsere Liebe, die wir gesammelt haben, das mit den Kindern, das macht ja total viel mit einem. Also, das ist ja so eine Bereicherung, weil du halt Hingabe lernst. Du lernst, dich in den Dienst einer Sache zu stellen. Und gleichzeitig musst du rausfinden, wie du dich selber nicht vergisst. Ne? Du bist eine Managerin als Mama. Du managst ein Familienunternehmen so. Ne? Und das, du hast da viel zu geben und das in Figuren zu tragen, die nicht reduziert werden auf einen Aspekt, sondern wirklich Hoffnungsträgerinnen sind, die Kraft geben, an dem man sich aufrichten kann, wo man sagt, ja, ich will mehr vom Leben und ich möchte auch, ich möchte beides. Ich möchte wirklich was geben und die Menschen dort erreichen, ja, wo es wirklich substanziell wird und bei den Dingen, um denen es wirklich geht im Leben, so, ja, um eine Verbundenheit, um füreinander Dasein, diesen Planeten zu schützen, eine Dankbarkeit zu haben, eine Wertschätzung, aber auch eine Verantwortung, einen Respekt und ja, wirklich mit einer eine Figuren, die mit einer Strahlkraft nach außen gehen und Mut machen und Kraft geben und den Menschen helfen, nach vorne zu schauen und auch sich zu verbinden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns verbinden miteinander. Im Moment sind wir alle so in so einer Schockstarre aufgrund der politischen Ereignisse und alle sind so versprengt. Aber ich glaube, wir hocken da mit eigentlich einem großen Potenzial an. Wir wollen doch eigentlich was Gutes in der Welt. So, ja. Und wir wollen gemeinsam das hier erhalten, diesen unglaublichen Schatz. Und da sozusagen einfach Figuren zu spielen, die irgendwie dafür auch ein Beispiel liefern und die uns in eine Verbundenheit bringen und wo wir einen Arsch hochkriegen und sagen, nee, ich will was machen. Ich nehme das hier nicht alles tatenlos hin, sondern ja, tu was. Und wenn es im Kleinen ist, ja, wenn es in der eigenen Familie ist.
Ich finde das total schön und spannend. Ich könnte dir noch weiterhin ewig
Du musst den Oberbürgermeister jetzt bezirzen, damit wir hier weiter spielen können, nicht wahr?
Aber ja. Susanne, ich danke dir für dieses für diese schönen Einsichten, für den Appell und auch für deine ganzen Vorhaben. Ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass das alles klappt. Ich hoffe, dass ich dich noch ein bisschen begleiten darf und kann. Und wenn ich habe dir ja schon mal gesagt, auch jetzt mal abseits des Mikrofons, dass ich, wenn ich dir irgendwie helfen darf, gib mir ein Laut, ich bin da. Finde ich ganz großartig. Und toll, dass du dabei bist. Ja, wir spielen ja heute und morgen noch im Weimarhallenpark, den Jedermann, was ja wieder erwarten, doch wettertechnisch so schön lief.
Ja, ein Sommermärchen, wie ein Sommernachtstraum.
Muss man sagen. Oh. Vielen Dank für deine eingehenden Worte, was ja quasi eine schöne Klammer ist jetzt für das Gespräch, weil du hast so schön vorhin gesagt, es macht dir so viel Freude. Dann haben wir auch über Demokratie und Zusammenhalt und Toleranz gesprochen. Das ist ja quasi auch
Jedermanns.
Ja, und das geben wir gerne nochmal so in den Äther. Also vielen Dank, dass du...
Das Besinnen, worum es wirklich geht, genau.
Danke. Ja. Dass du heute hier dabei warst. Danke für die Einladung in diesen wunderschönen Park. Hast du noch ein paar letzte Worte?
Ich danke dir für unsere tolle gemeinsame Zeit hier. Also wirklich ein Knaller, ja, weil du bist echt ein großartiger Teppichausroller und sozusagen du schaffst eine Atmosphäre, in der jeder sich so frei entfalten kann. Und das ist wirklich toll, weil alle werden nicht eingekastelt in irgendwelche Vorgaben und jeder hat aber Lust, sich da wirklich zu entfalten und das Beste zu geben. Und das jeden Abend zu merken, wie sich diese Atmosphäre auf das Publikum überträgt und die Leute wirklich bewegt sind, aber weil jeder so persönlich spielt und du das zulässt so, und du nicht irgendwie kritisierst und schubst so, sondern nur begeistert und inspirierst und einen Rahmen schaffst. So. Das ist wirklich eine ganz große Gabe und ich freue mich, dass ich da teilhaben darf und davon profitieren darf von deiner Gabe und hier mit diesen zauberhaften Kollegen zusammenarbeiten darf.
Vielen Dank für das Kompliment. Und an euch da draußen, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
Ja.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.